neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Zwischen Offenheit und Abschottung. Ihr hört einen Vortrag des Juristen Maximilian Pichel vom 26. März 2026. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Reihe Die Ausgrenzung vor unserem Auge, solidarisches Handeln im Dreiländereck gegen den autoritären Umbau des Asyl- und Grenzsystems statt. Die Reihe wurde organisiert von Aktion Bleiberecht zusammen mit der IC3W und der Geflüchtetenredaktion von RDL Our Voice. In der Ankündigung heißt es, die Bundesrepublik Deutschland ist längst eine Migrationsgesellschaft und die Ursachen für Flucht stehen in engem Zusammenhang mit konkreten politischen Ereignissen, wie in der Ukraine, in Syrien und im Balkan zu sehen ist. Doch seit den 1980er Jahren wird das Asylrecht permanent von rechtskonservativen Kräften angegriffen. Politische Beschlüsse haben dazu geführt, dass aufenthalts- und verfahrensrechtliche Standards abgeschafft und soziale Rechte stark eingeschränkt wurden. Dabei wurde die Genfer Flüchtlingskonvention aus den Lehren des Faschismus geschaffen, um zu verhindern, dass Menschen auf der Flucht rechtlos sind. Sie wird von 146 Staaten anerkannt. Seit dem Sommer der Migration im Jahr 2015 erleben wir eine neue Intensität politischer Angriffe gegen das Asyl- und Asylsozialrecht. Mit dem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem, kurz GEAS, schafft der autoritäre Populismus nun weitere Voraussetzungen, um Menschen auf der Flucht schneller inhaftieren oder ihnen lebensnotwendige Leistungen streichen zu können. GEAS tritt im Juni 2026 in Kraft. Gleichzeitig inszeniert die Bundesregierung seit Monaten ein Grenzspektakel gegen irreguläre Migration. Dabei werden Bedrohungs- und Angstszenarien aufrechterhalten und somit Nationalismus und Rassismus im Inneren geschürt. Soweit die Ankündigung der Reihe Die Ausgrenzung vor unserem Auge von Anfang 2026, in dessen Rahmen der Vortrag zwischen Offenheit und Abschottung stattfand. Mit der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems GEAS vollzieht sich die gravierendste Asylrechtsverschärfung der letzten 30 Jahre. Wie kam es dazu und was wird sich verändern? Wie können wir die Migrationsgesellschaft verteidigen? Maximilian Pichel, Professor für Recht der sozialen Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences, analysierte am 26. März 2026 das Auf und Ab der europäischen Asyl- und Migrationspolitik des letzten Jahrzehnts und diskutierte Handlungsmöglichkeiten für die Zivilgesellschaft. Der Vortrag fand in Freiburg in der Hebelschule statt. Maximilian Pichel war online zugeschaltet.
Lass mich jetzt kurz Maximilian Pichel vorstellen. Er ist Jurist und Sozialwissenschaftler, Professor für Recht der sozialen Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences, mit Schwerpunkten in seiner Arbeit auf Demokratie, Partizipation und Rechtsstaatlichkeit. Und er war unter anderem an der Goethe-Universität Frankfurt in Kassel und an der Hochschule Rhein-Main tätig. Inhaltlich beschäftigt er sich mit Fragen der Rechtsstaatlichkeit, mit Rechtskämpfen, dem Thema strategischer Prozessführung und eben auch besonders im Bereich Asyl- und Migrationspolitik. Und er war unter anderem auch Sprecher von Pro Asyl, also rechtspolitischer Sprecher von Pro Asyl und ist Vorsitzender der Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen. Also das zeigt jetzt auch, dass der Vortrag heute vor allem das Thema GEAS, worum es ja gehen soll, die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, aus der juristischen Perspektive beleuchten soll. Und das passt eben auch in unsere Veranstaltungsreihe. Im Rahmen der Vortrag, der stattfindet, solidarisches Handeln im Dreiländereck gegen den autoritären Umbau des Asyl- und Grenzsystems. Ich denke, die meisten von euch, die hier sind, kennen die Veranstaltungsreihe bereits. Ich werde sonst noch mal ein paar Worte dazu sagen. Ausgangspunkt ist ja die Entwicklung, die viele von uns wahrscheinlich sehr deutlich wahrnehmen. Die zunehmend radikalisierte Debatte über Flucht und Migration, besonders in den letzten drei Jahren, Wir sehen eben, dass Forderungen der extremen Rechten immer stärker auch von nicht nur den Konservativen, aber auch von Parteien der sogenannten Mitte übernommen werden. Als Beispiel dafür oder eben auch als sehr deutliche Debattenverschiebung eben das Spiegelcover mit Olaf Scholz vom Oktober 2023 mit dem Titel "Wir müssen endlich im großen Stil abschieben" damals. Und jetzt sehen wir ja auch entsprechend die Abschiebepolitik der neuen CDU-geführten Bundesregierung. Gleichzeitig erleben wir aber eben eine zunehmende Normalisierung der AfD, also diese Idee, man könnte sozusagen ihnen Stimmen abgreifen, indem man ihre Forderung übernimmt, scheint nicht zu funktionieren, und eine regelrechte moralische Panik rund um das Thema Migration. Und auf der anderen Seite erleben wir eben Asylrechtsverschärfungen, mit denen wir uns auch als Aktion Bleiberecht beschäftigt haben in letzter Zeit. Also das Thema Leistungskürzungen im Asylbewerberleistungsgesetz bis hin zu vollständigen Leistungsausschlüssen, wo Menschen quasi faktisch auf die Straße gesetzt werden, die Einführung der Bezahlkarte und eben schließlich die GEAS-Reformen. Und genau diese GEAS-Reform, also GEAS steht für gemeinsames europäisches Asylsystem, soll es heute in dem Vortrag gehen. Man könnte das Ganze auch als Asylkompromiss 2.0 auf europäischer Ebene bezeichnen. Also Asylkompromiss war ja eben diese Einigung in Anführungszeichen oder Kompromiss in Anführungszeichen 1993, wo quasi das Recht auf Asyl aus dem Grundgesetz nicht ganz gestrichen wurde, aber eben so weit abgeschwächt wurde, dass sich eigentlich niemand mehr darauf berufen kann. Und Ähnliches passiert eben jetzt aktuell auf Ebene der Europäischen Union. Viele ExpertInnen sagen auch sehr deutlich, dass diese Verschärfungen, die wir sehen, auch ein Eingriff auf den Rechtsstaat sind. Das ist ja auch deine Perspektive, Maximilian. Das sieht man daran, dass hier bewusst gegen Bundes- oder auch EU-Recht verstoßen wird. Ein Beispiel sind auch die Grenzkontrollen, die ja klar EU-rechtswidrig sind, aber trotzdem eingeführt wurden und jetzt auch wieder verlängert wurden. Vor diesem Hintergrund denke ich, wird deutlich, warum wir dich eingeladen haben, Maximilian. Und uns interessiert jetzt eben vor allem, wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen und was bedeutet das GEAS konkret für Betroffene, aber auch für Menschen, die sich solidarisch engagieren, so wie eben uns hier in Freiburg. Die Veranstaltung soll jetzt, Vortrag findet jetzt in drei Teilen statt. Zuerst wird Maximilian etwa 30 Minuten über die Entwicklungen vom Sommer der Migration 2015 bis eben zu den GEAS-Reformen heute sprechen. Und danach werden wir die Umsetzung der GEAS in Deutschland diskutieren und dann am Ende natürlich auch nochmal den Raum öffnen für Fragen aus dem Publikum. Und damit würde ich jetzt sagen, Maximilian, wir freuen uns sehr, dass du heute trotzdem online dabei bist. Und ich übergebe das Wort an dich.
Ja. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wie gesagt, Entschuldigung, dass ich aus familiären Gründen nicht dabei sein kann. Ich hoffe, man versteht mich gut im Raum. Falls es da irgendwie Probleme gibt, gerne zwischendurch mal Bescheid geben. Manchmal gibt es ja auch mal immer so Internetprobleme. Aber ich hoffe, wir kriegen das den Abend gut hin. Über das neue gemeinsame europäische Asylsystem in einer halben Stunde zu sprechen, ist ganz schön sportlich angesichts dessen, dass wir es hier mit einem 500-seitigen, sehr klein bedruckten Gesetzestext zu tun haben, der jetzt im Juni 2026 in Kraft tritt. Ich werde ganz kurz am Anfang 5 bis 10 Minuten mal eine politische Kontextualisierung machen. Wie konnte es eigentlich zu diesem GEAS kommen? Und dann habe ich mir überlegt, dass ich mir mal so zwei sozusagen fiktive Flüchtlingsbiografien anschaue, wie Leute zukünftig nach Europa kommen, und die eine Person käme an den europäischen Außengrenzen an, in Griechenland, und die andere Person käme dann, weil sie sich durchgeschlagen hat, in Deutschland an. Und was verändert sich dann eigentlich konkret für diese Person nach dem Juni 2026 im Vergleich zur aktuellen Situation? Ich muss dazu sagen, und das ist so ein bisschen ein Running Gag geworden, auch unter den Juristinnen, die dieses GEAS jetzt immer in den Schulungen vortragen. Es ist hochkompliziert, schwer verständlich und schlecht lesbar. Und ich werde jetzt irgendwie versuchen, weil ich vermute, es sind jetzt auch nicht nur Juristinnen im Publikum, es wirklich möglichst einfach, ja, darzustellen, wie es funktionieren soll. Das ist nicht an allen Stellen möglich, weil es wirklich komplex ist, aber ich versuche es möglichst einfach zu machen und bin dann gerne bereit, in den Rückfragen auch nochmal tiefer reinzugehen und komplexer auf bestimmte Fragen zu antworten. Und ich werde auch nicht alle Aspekte berühren können in diesem Input von 30 Minuten, also gerne sozusagen da auch Nachfragen stellen. Wobei ich auch da als Disclaimer sagen will, ich habe mir immer in den letzten Jahren eigentlich zugute geschrieben, bei vielen politischen und rechtlichen Entwicklungen auf dem neuesten Stand zu sein. Und ich muss sagen, auch ich habe in den letzten Wochen manchmal den Überblick verloren, weil ich glaube, ein kennzeichnendes Merkmal dieser aktuellen Entwicklungen ist auch, dass wir eine massive Beschleunigung der politischen Entwicklungen haben. Also das, was Innenminister Dobrindt meint mit einer neuen Härte und Schärfe in der Migrationspolitik, ist zugleich auch eine massive Beschleunigung von politischen Maßnahmen, die beschlossen werden, administrativen Vorgängen, die sich ändern. Und das überfordert natürlich auch massiv Zivilgesellschaft, weil man gar nicht mehr weiß, gegen was soll man eigentlich gerade noch kämpfen, weil jede Woche passiert was Neues, wo man in den letzten Jahren mehr Zeit gehabt hätte, Kampagnen zu machen oder sich dagegen aufzustellen. Das ist allein schon ein riesiges Problem. Also, mal ganz kurz eine politische Kontextualisierung. Ich muss schon immer sagen, ich fand es immer so ein bisschen absurd, dass in den letzten Jahren, wenn mich Journalistinnen gefragt haben, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Kriegen wir eine europäische Lösung für diese Migrationsfrage? Das fand ich immer so ein bisschen illuster, weil wir haben im Endeffekt seit Anfang der 2000er Jahre europäische Rechtsregeln, die auch verbindlich sind. Also, das GEAS ist ja nicht neu. Es gibt ein GEAS bereits seit 2003, 2004 mit den Dublin-Regeln, der Ausnahmerichtlinie und vielen anderen Aspekten, die immer zugleich, muss man sagen, in Europa ein System der verstärkten Offenheit gegenüber Schutzsuchenden ermöglicht haben und gleichzeitig der verschärften Abschottung. Also dieses GEAS war von Anfang an hochgradig ambivalent. Es hat auf der einen Seite in vielen Staaten Europas zu einer Liberalisierung des Asylrechts geführt. Also gerade in Deutschland, wo man in den 90er Jahren mit dem Asylkompromiss eigentlich dafür sorgen wollte, dass gar keine Geflüchteten mehr kommen, sorgte das GEAS dafür, dass über Zuständigkeitsregelungen Deutschland doch auch zuständig werden konnte für Asylverfahren. Und es liberalisierte auch manche Asylgründe. Also das politische Asyl des Grundgesetzes ist unglaublich eng gefasst. Da fallen nur Leute drunter, die staatlich verfolgt werden. Das GEAS sagt, auch nichtstaatliche Verfolgung, ja, ist möglich, auch die Verfolgung aufgrund von geschlechtsspezifischer Verfolgung. Das war eine Liberalisierung, ja. Zugleich war das GEAS auch immer, ja, ein Instrumentarium der Abschottung. Wenn wir uns Frontex angucken, ja, als ein Akteur, der immer versucht hat, Grenzen, ja, sozusagen selektiv, ja, zu schließen, selektiv auch zu öffnen für erwünschte Migration, aber da wurden Filter eingeführt, es ging mit einer massiven Versicherheitlichung der Grenzen einher, einer massiven Überwachung. Also ich will damit nur sagen, ich könnte da auf tausende Beispiele eingehen, es war aber immer ambivalent, was da passiert ist, innerhalb dieses europäischen Asylrechts. Und man muss auch aber zugleich sagen, bis zum Sommer 2015 gab es durchaus einige erfolgreiche Kämpfe in der Zivilgesellschaft und unter Anwältinnen und NGOs gegen die repressiven Aspekte des EU-Asylrechts und es gab wirklich Erfolge. Also man hatte es geschafft, dass Menschen nicht einfach nach Griechenland abgeschoben werden dürfen, dass Menschen nicht einfach nach Libyen abgeschoben werden dürfen, dass die Abschiebehaft sehr streng reglementiert wurde, dass mehr Bleiberechte geschaffen wurden. Also das will ich wirklich betonen, vor 2015, das muss man im Rückblick wirklich sagen, gab es wirklich ein paar virulente Erfolge. Und ich würde immer sagen, diese zivilgesellschaftlichen und anwaltlichen und menschenrechtsorientierten Erfolge, die waren eine massive Bedingung dafür, dass 2015 in dieser Form stattfinden konnte. Weit davon entfernt, dass das irgendeine singuläre Entscheidung gewesen wäre, von der Bundesregierung und schon gar nicht alleine von Angela Merkel, die angeblich Flüchtlinge nach Deutschland geholt hat, war das wirklich eine Zuspitzung, ja, von Kämpfen, die erfolgreich stattgefunden haben vor 2015. Und vielleicht sind einige im Raum, die an diesen Kämpfen auch beteiligt gewesen sind und sich daran zurückerinnern, dass man da wirklich Grundsteine gelegt hatte, auch für eine andere Diskussion über Migration und für eine Zivilgesellschaft, die dann 2015 ziemlich stark war. Und dann kam natürlich 2015 aber der Backlash. Die EU-Mitgliedstaaten haben dann gesehen, Migration ist jetzt auf der Top-Agenda. Man muss wirklich sagen, für viele Mitgliedstaaten war das Migrationsthema vor 2015, das lief unter ferner Liefen. Das hatte man gar nicht so im Fokus. Ungarn beispielsweise, was sich ja heute als großer Abschottungsweltmeister inszeniert, in Ungarn spielte Migration vor 2015 gar keine Rolle im politischen Diskurs. Ja, das hat sich erst 2015 dann massiv verändert. Und das war in vielen anderen Staaten auch so. Und dann haben aber die Staaten gesagt, bei dieser Migrationsfrage, da müssen wir jetzt massiv repressiv reingehen. Und auch da gab es Ambivalenzen. Es gab eine EU-Kommission, die 2015 noch gesagt hat, ja, lasst uns doch jetzt dafür sorgen, dass überall in Europa alle Staaten Menschen aufnehmen. Das machen wir solidarisch. Und da gab es so eine Idee, wir verteilen die Leute aus Italien und aus Griechenland und alle beteiligen sich daran. Und da gab es schon die massiven Vorbehalte. Ungarn wollte nicht mitmachen, Österreich nicht, unter Sebastian Kurz. Da gab es schon die Ansätze des radikalisierten Konservatismus, die wir jetzt heute auch in Deutschland zunehmend sehen. Und da gab es wirklich eine virulente Anzahl von Staaten, die gesagt haben, da machen wir nicht mit. Und dann hat die EU-Kommission gesagt, okay, wir müssen dieses GEAS jetzt einmal grundlegend reformieren. Wir verändern alle Vorschriften und legen Pläne vor. Und diese ersten Pläne der Kommission waren schon sehr repressiv und wurden mit der Zeit immer repressiver. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, wirklich ganz ehrlich, bis zum letzten Tag im März 2023 habe ich gar nicht so damit gerechnet, dass es eine Einigung gibt unter den Mitgliedstaaten, unter dieses GEAS. Ich kann mich noch total erinnern, ich war mit einem Spiegel-Online-Journalisten den ganzen Tag in Kontakt bei dem Brüsseler Ratstreffen, weil ich ihm sozusagen bestimmte Aspekte rechtlicher Art erklären sollte. Und dieser Journalist hat noch ganz, ja, während des Treffens gesagt, ich glaube, heute kommt da keine Einigung. Und ich habe das auch gedacht, weil die Interessen der Mitgliedstaaten waren komplett unterschiedlich. Also Staaten wie Ungarn, Slowakei, da ist noch das rechtsregierte Polen, die wollten partout gar keine Flüchtlinge aufnehmen in Europa. Die wollten sich an gar keinem System beteiligen, was irgendwie im Ansatz Schutz ermöglicht. Ja? Und das muss man sagen, trotz aller Repressionen und Verschärfungen, im Grundsatz bleibt im GEAS erhalten, jeder Mensch soll in Europa zumindest das Anrecht haben auf irgendeine Form von Verfahren. Ja, wie die aussehen, sage ich gleich nochmal. Aber das war sozusagen der Grundsatz und da gab es Staaten, die gesagt haben, wir wollen gar keine Verfahren für die. Ja, wir schotten uns komplett ab. Dann gab es Staaten wie Italien und Spanien, Italien damals noch nicht rechtsregiert, die gesagt haben, ja, wir wollen auch Migration ermöglichen, wir wollen nur nicht alleine dafür verantwortlich sein, dass wir die Leute übernehmen. Bitte andere Staaten, beteiligt euch solidarisch. Dann gab es Staaten wie Deutschland und Frankreich, die auf dem Papier gesagt haben, Recht auf Asyl ist wichtig, aber bitte nicht bei uns. Bitte macht das weiterhin an den Grenzstaaten und wir wollen ein System, wo ihr weiterhin alle Asylanträge abarbeitet und nur ein paar zu uns, ja, weiterkommen. Und dann gab es Staaten, die gar nicht so viel betroffen waren von dieser Fluchtmigration wie Luxemburg oder Portugal, die gesagt haben, wir wollen offen bleiben, wir wollen eine liberale Haltung bei der Migrationsfrage. Also es gab wirklich massive Divergenzen innerhalb der EU und ich war mir sehr sicher, muss ich sagen, die werden sich nicht einigen können. Und dann gab es aber wirklich einen Gamechanger. Die deutsche Bundesregierung unter der Ampel ist 2023 auf die repressive Linie der EU-Kommission umgeschwenkt. Da war gar nicht so stark zu erwarten, weil der Koalitionsvertrag der Ampel hatte eigentlich ein paar andere, ja, Wege sozusagen angedeutet. Da stand drin, man will einen Neuanfang in Europa, man will eine europäisch koordinierte Seenotrettung, man will das Leiden an den Außengrenzen, ja, beenden. Das waren so salbungsvolle Worte, wo immer unklar ist, was folgt daraus. Aber es war so ein bisschen, Die Tendenz da, man will eigentlich nochmal diese Verhandlungen neu machen und nicht so fortführen wie unter Horst Seehofer und dem Innenministerium. Und dann 2023 schwenkt die Ampel um, auch mit Zustimmung der Grünen ja im Wesentlichen, die dann doch eingeknickt sind an ein paar Punkten, und geht auf diese EU-Kommissionslinie, die schon sehr repressiv war. Und jetzt war die Frage, wie kriegt man noch die anderen Staaten mit rein? Und ich würde sagen, ein Gamechanger war, da gab es noch so die Pressebilder, wie Olaf Scholz persönlich zum Gipfel fährt und mit Giorgia Meloni Hände schüttelt und man sagt, wir arbeiten jetzt zusammen, ja, in dieser Migrationsfrage. Und ich denke schon, ein Teil dieses Deals war, dass Italien diesen Tunesien-Deal bekommen hat. Weil ganz kurz nach dieser Einigung, die war im Juni 2023, im Juli 2023 fährt die EU-Kommission mit Italien nach Tunesien und die schließen diesen Deal, der für Italien ganz wichtig war. Das scheint mir ein sehr zentraler Baustein gewesen zu sein, der die Zustimmung generieren sollte zum GEAS. Ja? Und damit war dann der Weg frei, man hatte eine qualifizierte Mehrheit im Rat und konnte dann in die Verhandlungen mit dem Parlament einsteigen. Und das Parlament, was damals noch liberaler aufgestellt war als heute, hatte an einigen Punkten gesagt, wir wollen menschenrechtliche Korrekturen und wir wollen ein paar Dinge anders haben als das, was der Rat will. Wir wollen nicht, dass Kinder inhaftiert werden. Wir wollen, dass die Geflüchteten mehr Rechte behalten. Und da muss man sagen, das Parlament hat sich wirklich fast gar nicht durchsetzen können in den Verhandlungen. Die sind dann am Ende auch eingeschwenkt aufgrund des massiven politischen Drucks und haben viele ihrer Positionen fallen gelassen. Und was wir jetzt am Ende haben, ist ein wirklich sehr massiv repressives System, die schärfsten Asylrechtsverschärfungen in Europa der letzten 30 Jahre. Und das war auch nur möglich, weil ab 2015 sich in Europa immer stärker extrem rechte Parteien in den nationalstaatlichen Wahlen durchsetzen konnten. Also wir hatten rechte Parteien an der Macht in Polen, in Italien, in den Niederlanden, in Ungarn, Österreich, ja, hatte eben auch mit eine ÖVP-FPÖ-Regierung zeitweilig gehabt. Also es gab da wirklich sehr viele rechte Regierungen, die dann auch die Mehrheitsverhältnisse im Rat verändert hatten. Das ist schon sehr wesentlich dafür, dass diese Migrationspolitik so verschärft wurde. So, das mal so ein bisschen als politischer Hintergrund. Ja. Und jetzt will ich aber sagen, es gab drei Ziele, die die EU-Kommission verfolgen wollte mit dem GEAS. Und da kann man sagen, man teilt diese Ziele nicht, aber es gab drei Ziele. Und das erste Ziel war, das war für die Kommission total wichtig, wir wollen die Schengener Binnenfreizügigkeit erhalten. Wir wollen, dass die Leute in Europa frei reisen können. Ja? Keine Grenzkontrollen. Und da muss man einfach sagen, dieses Ziel ist überhaupt nicht erreicht worden. Wir haben weiterhin Grenzkontrollen, das wissen alle ganz genau. Die versuchen in andere EU-Staaten den Urlaub zu fahren. Es gibt die Kontrollen in den Zügen. Und die Bundesregierung hat gerade erst angekündigt, sie wollen auch bis nächstes Jahr die Grenzkontrollen verlängern, trotz des Inkrafttretens des GEAS. Das ist auch ein Wortbruch, muss man sagen, weil immer gesagt wurde, wenn das GEAS kommt, dann lassen wir das mit den Grenzkontrollen. Aber die werden verlängert. Und auch diese Grenzkontrollen sind evident europarechtswidrig. Ja, das ist relativ klar. Das zweite Ziel der Kommission war, wir wollen einen großen Konsens unter den EU-Mitgliedstaaten. Wir wollen, dass es nicht mehr so viel Streit gibt um die Migration. Und da muss man auch sagen, das hat auch nicht wirklich funktioniert. Nach dem Inkrafttreten des GEAS haben ganz viele Staaten gesagt, wir machen unser eigenes Ding. Italien, ja, will eigene, ja, sozusagen Lager in Albanien errichten. Ungarn sagt immer noch, wir machen bei nichts mit. Mal gucken, wie die Parlamentswahlen ausgehen. Polen hat eine liberalere Regierung bekommen, die aber konsequent den harten Kurs der rechten Regierung fortsetzt. Da gibt es kaum Unterschiede, ja, zu der PiS-Regierung vorher. Die setzen auch das Asyl aus, die sorgen nicht für eine Deeskalation an der polnisch-belarussischen Grenze. Also ganz viele Staaten sind aus diesem vermeintlichen Konsens, der eigentlich noch nie einer war, komplett ausgeschert. Und das dritte Element, das dritte Ziel der Kommission war, wir wollen ein liberales Europa erhalten, deswegen verschärfen wir Migration, also liberal nach innen, hart nach außen und dadurch schwächen wir die extrem rechten Parteien. Da muss man sagen, das hat auch nicht funktioniert. Also es gibt in vielen Staaten weiterhin große Zugewinne für rechte rechte Parteien bei Wahlen, manchmal verlieren sie auch, aber insgesamt gibt es natürlich einen autoritäreren Kurs in Europa. Und ich weiß nicht, wer das heute Mittag verfolgt hat. Heute gab es im EU-Parlament die Abstimmung über den letzten Baustein des GEAS, die sogenannte Rückkehrverordnung, auf die ich gleich zu sprechen komme. Und diese Rückkehrverordnung wurde heute abgestimmt mit Stimmen der europäischen Konservativen, der EVP und den extrem rechten bis rechten Parteien. Nicht mit den Sozialdemokraten, nicht mit den Liberalen, nicht mit den Grünen. Also keine Brandmauer im Europäischen Parlament, und die rechten Abgeordneten sind aufgestanden und haben applaudiert. Die haben das als Sieg gefeiert heute im EU-Parlament. Also in keinster Weise hat das dazu beigetragen, rechte Kräfte in Europa zu schwächen. Ganz im Gegenteil, die sind massiv gestärkt. Also 3 Ziele verfolgt, 3-mal gescheitert. Und das ändert sich jetzt aber wirklich für geflüchtete Menschen. Ja, ich will das mal an 2 Flüchtlingsbiografien, die fiktiv sind, mal durchspielen. Nehmen wir mal eine iranische Geflüchtete, ja, nennen wir sie mal Reza, die sich an den Freiheitsdemonstrationen 2022 beteiligt hat und aktuell auch in der Opposition tätig ist. Die will fliehen nach Europa. Iranerinnen haben immer noch relativ hohe Anerkennungsquoten, ja, im europäischen Asylsystem. Und nehmen wir auf der anderen Seite einen togolesischen Flüchtling, nennen wir ihn Kofi. Der will auch nach Europa fliehen. Wie Reza in Griechenland ankommt, die Iranerin von Kofi, schlägt sich durch Italien und kommt in Deutschland an. Das sind so unsere beiden Geflüchteten, die wir jetzt mal vor Augen gleich haben. Togolesische Flüchtlinge haben nur sehr wenige Chancen im EU-Asylsystem. Also 2 sehr unterschiedliche Ausgangspositionen. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Reza flieht aus dem Iran, schafft es irgendwie in die Türkei, obwohl die Türkei gerade auch massiv die Grenzen zumacht, angesichts der gewaltsamen Eskalation des Irankrieges. Und Reza schafft es, ja, mit Schleppern über die griechische Ägäis und will nach Griechenland einreisen. Wir haben weiterhin massive Pushbacks in der griechischen Ägäis, wo Menschen abgetrennt werden und zurückgeschoben werden, ohne dass sie ein richtiges Verfahren bekommen. Das sind massive Menschenrechtsverletzungen, die immer noch stattfinden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat erst im Januar 2025 gesagt, er geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es systematische Pushbacks in der griechischen Ägäis gibt. Da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sehr vertraut auf Berichte von vor Ort, von NGOs und Anwältinnen. Und erst kürzlich hat auch der Europäische Gerichtshof gesagt, wenn Frontex, die Grenzagentur, da tätig ist und Menschenrechtsverletzungen durchführt, dann haftet auch Frontex. Nicht nur die nationalen Behörden, auch Frontex haftet unter bestimmten Bedingungen und muss sich Menschenrechtsverletzungen zurechnen lassen. Also wir haben da jetzt eigentlich eine Rechtsprechung, die das relativ klar benennt, dieses menschenrechtliche Problem. Und trotzdem geht das einfach weiter. Ja, eine Normalisierung des Rechtsbruchs. Also Reza könnte ja sehr wahrscheinlich vielleicht auch Opfer von so einem Pushback werden, zurückgedrängt werden in die Türkei und es dann nochmal versuchen, nach Griechenland zu fliehen. Und irgendwann schafft sie es vielleicht. Aber da muss man sagen, dass GEAS adressiert diese Frage überhaupt nicht. Ja? Also was außerhalb dieser Grenzen passiert, dass man sagt, wir wollen da eigentlich mehr Menschenrechte durchsetzen, da gibt es kein Instrument, ja, kein Tool, mit dem man Griechenland da stärker wirklich mal oder auch Italien stärker an die juristische Kandare nehmen könnte. Das steht auf dem Papier, wir wollen kein Refoulement, also keine nach der Genfer Flüchtlingskonvention verbotene Rückschiebung. Das steht auf dem Papier, aber wie man das operationalisiert und durchsetzt, unklar. Ja? Da gibt es keinen richtigen Mechanismus. Das adressiert das GEAS nicht und es geht auch nicht einher mit einer koordinierten staatlichen Seenotrettung. Also das, was die Ampel mal wollte, ist nicht umgesetzt im GEAS. Also dazu schweigt das GEAS. Jetzt schafft es Reza vielleicht doch, ja, in die EU und kommt in Griechenland an. Sie ist Iranerin. Sie kommt dann erstmal, und das ist jetzt ganz neu im neuen GEAS, in ein sogenanntes Screening-Verfahren. Screening heißt, Reza kommt an und staatliche Mitarbeiterin der griechischen Behörden und auch europäischer Behörden mit Unterstützung des EU-Asylbüros. Die gucken erstmal, wer ist denn das? Was hat die Person für eine Identität? Ist die vielleicht eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Europa? Gibt es da vielleicht irgendwelche Hinweise, die man hat, polizeilicher Art oder auch geheimdienstlicher Art? Man schaut, man nimmt die Fingerabdrücke. Man schaut auch nach, hat die Person irgendwelche Vulnerabilitäten? Also wurde die vielleicht gefoltert? Ja? Hat die sexualisierte Gewalt erlebt? Hat die besondere Bedarfe, medizinische Bedarfe? Und da muss man aber sagen, dieses Screening, das sollte innerhalb von 7 Tagen durchgeführt werden. Und ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass insbesondere Menschen, die zum Beispiel sexualisierte Gewalt erlebt haben oder auch Folter, wenn die jetzt wildfremden Menschen in solchen Situationen gegenüber sitzen, wird man nicht vielleicht innerhalb von 7 Tagen eine Vertrauensatmosphäre aufgebaut haben, um zu sagen, ja, mir ist Folgendes passiert. Ja? Und deswegen habe ich jetzt Anspruch auf eine andere Behandlung im Asylverfahren. Und da habe ich schon die Befürchtung, dass viele Leute mit wirklich krassen Verfolgungsgeschichten, mit Foltererfahrungen aus dem Raster fallen, weil die gar nicht in der Lage sein werden, ihre Geschichten zu erzählen, innerhalb dieser kurzen Zeit. Ja? Also das ist ein sehr auf Schnelligkeit getrimmtes Verfahren, was da eingesetzt wird. Und nach diesem Screening-Verfahren wird dann geguckt, auf welches Verfahren bringen wir dann die Person, auf welchen Verfahrenstrack. Da gibt es jetzt unterschiedliche. Ein Verfahrenstrack ist das sogenannte Grenzverfahren. Grenzverfahren heißt, ist ein beschleunigtes Verfahren. Die Person muss sich aufhalten an dem Ort, wo sie ist. Das wird mit einer de facto Inhaftierung einhergehen, weil wenn ein Staat irgendwie sicherstellen will, dass jemand irgendwo bleibt, dann wird man das in der Regel mit Inhaftierung machen. Und es gibt in Griechenland schon heute, das ist keine Zukunftsmusik, schon heute Closed Control Centers of Kos, Lesbos, Leros, ja, wo Leute hinkommen werden, mit wenig Berührung zur Zivilgesellschaft und der unabhängigen anwaltlichen Beratung. Ja. Und das Grenzverfahren ist erstmal da für alle Leute aus Staaten, die europaweit keine guten Erfolgsaussichten im Asylverfahren haben. Und da wird gesagt, im Durchschnitt, wenn im Durchschnitt aus einem Staat die Antragsteller nur in unter 20% der Fälle Erfolg haben im Asylverfahren, dann kommen die in das Grenzverfahren rein. Das ist also für Leute mit schlechten Chancen vermeintlich im Asylverfahren. Das sind dann Personen aus Balkanstaaten, das sind aber auch Personen aus der Türkei. EU-weit haben nur in 16% aller Fälle türkische Asylsuchende Erfolg im Asylverfahren. Also Menschen aus der Türkei kommen in solche Grenzverfahren, die beschleunigt sind. Ja? So, Resa mit einem hohen Erfolgschance wird da wahrscheinlich nicht reinkommen in so ein Grenzverfahren. Ja? Die würde sehr wahrscheinlich in ein Verfahren reinkommen, wo geprüft wird, was hat sie eigentlich erlebt und wo aber auch geprüft wird, können wir sie verteilen in einen anderen Mitgliedstaat? Weil das ist auch neu. Es gibt jetzt den sogenannten Solidaritätsmechanismus. Ich werde ihn nicht in Gänze erklären können. Aber die Idee ist, die Kommission wollte eigentlich eine verbindliche Quote. Alle Staaten sollen Menschen aufnehmen. Das hat sie nicht durchsetzen können. Was wir jetzt haben im GEAS, nennt sich flexible Solidarität. Und flexible Solidarität heißt, die Staaten haben die Möglichkeit, aus 3 Dingen auszuwählen. Entweder, ich sage jetzt mal aus der Perspektive von Deutschland, entweder wir nehmen Resa aus Griechenland auf in Deutschland. Also wir nehmen Flüchtlinge auf. Oder wir geben Griechenland Geld, dass die Resa gut unterbringen können. Oder wir schicken Logistik, Material und Personen nach Griechenland, um die im Asylverfahren zu unterstützen. Ja? Oder auch im Grenzschutz. Das ist auch möglich. Es ist nicht nur Asylverfahren, Beratung, sondern auch Grenzschutz. Ja, aus diesen 3 Möglichkeiten kann Deutschland auswählen. Dieser Solidaritätsmechanismus läuft jedes Jahr neu. Da wird jedes Jahr ein Solidaritätspool geformt und alle Staaten müssen sagen, was bringen sie in diesen Pool mit rein. Und eigentlich gibt es da ein paar Verbindlichkeiten, ja, die die Staaten erfüllen müssen. Die kann ich nachher gerne im Einzelnen erklären. Ich mache das jetzt nicht detailliert. Was wir aber jetzt schon sehen könnten, dieser erste Zyklus ist gerade vorbei. Und da haben fast alle Staaten gesagt, wir sind überlastet, wir wollen niemanden aufnehmen. Ja? Also das, was man eigentlich nicht haben wollte, dass alle sich auf der Affäre stehlen, das ist jetzt gerade passiert. Und auch Deutschland hat gesagt, wir haben doch schon so viele Leute, wir wollen nicht noch mehr Leute aufnehmen. Ja? Also das heißt, diese Idee, mehr Solidarität in Europa, und dadurch hat man eigentlich auch Italien und Griechenland ins Boot geholt für die GERS-Reform, das scheint nicht so zu kommen. Zumal die EU wirklich eine sehr niedrige Berechnung hat, wie viele Leute kommen werden. Also man rechnet jährlich mit 30.000 Menschen in den Grenzverfahren. Wenn wir uns die letzten Jahre angucken, wie viele Menschen in Europa angekommen sind, im Bereich von 100.000, ist das einfach viel zu wenige Kapazitäten, die da aufgebaut werden an den Außengrenzen. Je nachdem, wie die Situation im Iran sich weiterentwickelt, kann da auch nochmal ein großer neuer Schwung verspätet in ein paar Jahren, ja, sich möglicherweise nach Europa aufmachen. Also ganz schlecht kalkuliert, muss man sagen, extrem wenige Aufnahmekapazitäten. Reza könnte aber vielleicht die Möglichkeit haben, in Griechenland jetzt Asyl zu bekommen, oder sie könnte die Möglichkeit haben, nach Deutschland überstellt zu werden, wenn Deutschland sagt, theoretisch, wir nehmen ein paar Leute auf und Iranerinnen wollen wir aufnehmen. Könnte sein, ja. Jetzt nehmen wir mal Kofi, den togolesischen Geflüchteten, der ist nicht in Griechenland angekommen, der ist aber am Frankfurter Flughafen möglicherweise angekommen. Ja? Oder er ist angekommen über die bayerische Grenze, hat sich über Italien durchgeschlagen, wird in Bayern abgefangen und kommt dann in ein Grenzverfahren am Münchner Flughafen oder in der Nähe von Rosenheim. Wird also auch, ja, in ein Screening-Verfahren reingepackt und dann wird gesagt, Kofi, du hast weniger Chancen auf Asyl in Europa, du bleibst im Grenzverfahren. Dieses Grenzverfahren läuft dann 12 Wochen lang höchstens ab und dann soll da eine Entscheidung gefällt werden. Und wenn die negativ ist, dann kommt Kofi in das Grenzrückkehrverfahren und soll abgeschoben werden. Bleibt die ganze Zeit in diesem Verfahren drin, an diesem Ort und kann nicht abgeschoben werden oder soll abgeschoben werden. Und jetzt kommt das, was heute im Parlament abgestimmt wurde, die neue Rückführungsverordnung. Was machen wir jetzt mit Kofi, dem togolesischen Geflüchteten? Deutschland fragt an in Togo, wollt ihr den zurücknehmen? Ja? Jetzt hat Kofi keine Papiere dabei. Und dann sagt der togolesische Staat, wir wissen nicht, ob das jemand von, aus unserem Staat ist, wir nehmen den nicht zurück. Und jetzt sagt Innenminister Dobrindt, wir wollen aber alle Leute raushaben. Ja? Also ich versuche es einfach zu erklären, ja, möglichst. Diese neue Rückführungsverordnung, die heute mit rechten Stimmen abgestimmt wurde, ermöglicht jetzt, dass Deutschland sich auf die Suche macht nach einem Staat, der sagt, wir nehmen alle Leute, die ihr habt, auf und schieben die für euch und nehmen die für euch auf und schieben die dann ab. Und jetzt gesetzt den Fall, Deutschland findet so einen Staat, das wird sehr schwierig sein, aber gesetzt den Fall theoretisch, da ist aktuell Uganda im Gespräch. Man sagt, Uganda, ihr nehmt alle unsere Leute, egal ob die eure Staatsangehörigkeit haben. Ja? Kofi aus Togo war vielleicht nie in seinem Leben in Uganda. Wir schicken dich jetzt aber nach Uganda und Uganda sorgt dann dafür, dass du aus Uganda nach Togo abgeschoben wirst. Das sind die sogenannten Return Hubs, die jetzt diskutiert werden. Wir schicken Menschen also in vermeintliche andere Drittstaaten und versuchen dann mit denen Deals zu schließen, nach dieser Ruanda-Lösung, die schon in Großbritannien gescheitert ist, und entledigen uns dem Problem, dass wir Leute nicht abschieben können. Ja? Also das ist ein Teil dieser Return-Hub-Idee, die da heute abgestimmt wurde. Ein anderer Teil ist, das wird sich auch verschärfen durch die Rückführungsverordnung. Aktuell ist es so, wenn jemand abgelehnt wird im Verfahren, muss immer im Verfahren dann am Ende gesagt werden, in welchen Staat soll abgeschoben werden. Und da kann immer nur ein Staat genannt werden. Also wenn die deutschen Behörden überzeugt sind, der Mensch kommt aus Togo, kann in diesem Bescheid heutzutage nur drin stehen, du kannst nach Togo abgeschoben werden. Das ist zukünftig, ist es möglich, mehrere Staaten in diesen Bescheid reinzuschreiben. Also wenn man sagt, Return Hubs, können wir auch sagen, wir schreiben Uganda rein. oder vielleicht noch einen anderen Staat, mit dem wir einen Deal haben. Das macht die ganze Sache viel, viel schwieriger in einem Klageverfahren, weil der Geflüchtete und der Anwalt, die Anwältin, nicht nur vortragen müssen, warum möglicherweise keine Abschiebung nach Togo erfolgen darf, sondern auch, warum keine Abschiebung nach Uganda erfolgen darf. Und wenn jetzt Kofi sagt, ich wurde in Togo verfolgt und kann das plausibel machen, hat er es aber viel, viel schwieriger zu argumentieren, warum er denn irgendwie in Uganda nicht sicher wäre. Ja? Also es kann für die Verfahren vor Gericht richtig schwierig werden zu begründen, warum man nicht abgeschoben wird. Was sich mit dieser Rückführungsverordnung auch verändern wird, die Dauer der Abschiebungshaft wird sich erhöhen. Maximal haben wir 18 Monate Abschiebehaft aktuell. Nach der neuen Verordnung werden wir 24 Monate maximal Abschiebungshaft haben. In bestimmten Fällen kann das sogar nochmal um 6 Monate erhöht werden. Ja? Und was diese neue Verordnung auch vorsieht, Abschiebehaft wird auch möglich werden für Familien und Kinder und auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unter bestimmten Bedingungen. Ja, alles heute im Parlament abgestimmt. Das waren die Verschärfungen, die die Konservativen mit den rechten Parteien heute verhandelt haben in den letzten Wochen und wo Sozialdemokraten und Grünen noch gesagt haben, ein paar Linien sind hier für uns überschritten, da machen wir nicht mit. Ich will aber sagen, die anderen Parteien, auch die Sozialdemokratie, hätte bei dem Return-Hub prinzipiell mitgemacht, nur nicht mit diesen Verschärfungen. Ja? Ist also jetzt nicht so, dass die das menschenrechtliche Banner komplett nach oben getragen haben. Die hätten auch bei diesen Return-Hubs mitgemacht, nur nicht in dieser verschärften Form. Ja? Also, Kofi kommt vielleicht dann, je nachdem, nach Uganda oder nach Togo, ja, je nachdem, wie das ausgeht. Es kann aber auch sein, dass man es doch nicht schafft, Kofi abzuschieben. Und was dann passiert, dann ist Kofi wie jetzt auch im sogenannten Dublin-Verfahren. An diesem Dublin-Verfahren ändert sich prinzipiell gar nicht so viel. Ja? Dublin bleibt im Grunde erhalten. Und das ist ein Irrsinn, weil in den letzten 10 Jahren über kein Verfahren so lautstark hergezogen wurde in der Presse und in der Politik wie über Dublin. Angela Merkel hat noch im EU-Parlament gesagt, Dublin ist tot. Jetzt heißt Dublin anders, das hat nicht mehr diesen Namen, aber im Grunde ist das komplett erhalten. An dieser grundsätzlichen Idee, der Staat der ersten Einreise ist zuständig für die Asylverfahren, daran ändert sich nichts. Und jetzt bleiben wir bei Kofi. Kofi ist über das Mittelmeer geflohen und ist in Italien angekommen und reist jetzt weiter nach Deutschland und schafft es in Rosenheim abgefangen, also wird in Rosenheim abgefangen und wird dann da erstmal in dieses Grenzverfahren reingepackt. Man kriegt ihn nicht abgeschoben, dann kommt er ins Dublin-Verfahren. Und da haben wir jetzt ein paar Veränderungen, aber im Wesentlichen bleibt es gleich. Aber ein paar Veränderungen gibt es. Eine wesentliche Änderung zum aktuellen System ist, Kofi kriegt in Deutschland keine sozialen Leistungen mehr. Ja, das ist aktuell so. Wer im Dublin-Verfahren ist, kriegt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Da hatte die Ampel schon massive Verschärfungen gemacht 2024 nach dem Attentat in Solingen. Diese Verschärfungen werden aber vielfach von Sozialgerichten aktuell als europarechtswidrig und verfassungswidrig eingestuft. Da gibt es unglaublich viele Verfahren, wo Geflüchtete Erfolg haben. Und es gab letztens auch ein erfolgreiches Verfahren vor dem UN-Sozialausschuss mit Hilfe der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Thüringen. Also, jetzt aber nach dem neuen GEAS, Kofi kriegt gar nichts mehr. Keine sozialen Leistungen mehr. Nur noch 2 Wochen sogenannte Überbrückungsgelder. Er kann sich 2 Wochen in Deutschland über Wasser halten und soll dann bitte selber nach Italien wieder zurückkehren. Was insofern absurd ist, weil Kofi hat keinen Pass dabei, der darf nicht frei reisen in Europa, der darf gar nicht selbstständig nach Italien gehen. Das darf er schlichtweg nicht. Aber es wird suggeriert, geh doch mal bitte nach Italien. Darf er aber gar nicht. Jetzt hat Deutschland immer schon das Problem gehabt, sie kriegen nach Italien niemanden abgeschoben. Ja? Italien sagt nämlich prinzipiell, wir nehmen niemanden auf. Ja, sagt Ungarn auch. Also, wir machen einfach nicht mit beim EU-Recht. Und ich sehe keinen Grund, warum das nicht nach Juni 2026 anders sein soll. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof vor 4 Wochen eine Entscheidung getroffen. Da ging es um die Frage, muss Italien nicht aber zuständig bleiben für das Asylverfahren, wenn die prinzipiell sagen, wir machen hier nicht mehr mit? Ist das nicht eigentlich so ein vertragswidriges Verhalten? Und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, nö, wir bleiben beim System. Wenn Deutschland es innerhalb von 6 Monaten nicht schafft, Kofi aus Deutschland nach Italien abzuschieben, dann bleibt Kofi in Deutschland und kann hier sein Asylverfahren durchführen. Ja? Das bleibt erhalten. Diese Fristen bleiben prinzipiell auch erhalten. Die 6-Monats-Frist gilt weiter im neuen System. Und die Entscheidung des EuGH ist auch für das neue GEAS weiterhin komplett relevant. Also das bleibt gleich. Was jetzt aber neu ist, ist, dass die Bundesregierung was ganz Eigenes erfunden hat, was im GEAS gar nicht drinsteht. Und das sind die sogenannten Dublin-Sekundär-Migrationszentren. Was ein verrückter Name. Das spielt darauf an, dass man diese Flucht von Leuten aus den Ersteinreisestaaten wie Italien oder Griechenland nach Deutschland als Sekundärmigration, als Weiterwanderung bezeichnet. Und jetzt möchte die Bundesregierung, dass alle Leute in diesem Dublin-Verfahren in diese Sekundärmigrationszentren kommen. Und dort sollen sie bleiben, bis sie innerhalb dieses Dublin-Verfahrens abgeschoben werden, nach Italien oder nach Spanien. Was ist die Idee dahinter? Die Idee ist, man kaserniert die Leute an einem Ort mit sehr strikten Verlassensregelungen. Die dürfen nicht einfach so da rausgehen. Die müssen da drin bleiben. Man will die Kontrolle über die Leute haben. Man will nicht, dass die untertauchen. Man will vor allen Dingen nicht, dass die in Kontakt kommen mit Zivilgesellschaft und mit Nachbarschaft. Die wollen also nicht, dass man sich integriert. Die wollen, dass die Leute in diesen Zentren bleiben. Und die wollen dann eben mehr Zugriffsmöglichkeiten auf die Leute haben, dass man sie sofort dann abschieben kann, ja, nach Italien oder nach Spanien oder nach Griechenland. Das ist die Logik, das sieht das Europarecht gar nicht vor. Das ist eine eigene Erfindung der deutschen Bundesregierung. Und diese Dublin-Sekundärmigrationszentren, die sollen die Bundesländer betreiben. Und da gibt es aber durchaus die Möglichkeit, dass auch ein Land wie Baden-Württemberg sagt, das machen wir nicht, ja. Also so ein Zentrum wollen wir nicht einrichten. Da gibt es auch hinter den Kulissen gerade viel Streit offensichtlich zwischen den Bundesländern und dem Bund. Wer finanziert die eigentlich? Wer macht da wie mit? Jetzt ist es so, die Baden-Württemberg-Wahl ist ja so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist. Ich vermute schon, dass es da auch einen politischen Willen geben würde, solche Sekundärmigrationszentren auch in Baden-Württemberg einzurichten. Ja? Also ich sehe da jetzt nicht die gewichtigen politischen Einwände, ja, die da jetzt möglicherweise von einer zukünftigen baden-württembergischen Landesregierung formuliert werden würden. Ich habe jetzt nur so ein paar Aspekte des GEAS beleuchtet. Was, glaube ich, noch total dazugehört ist, und das hat mit dem GEAS nur partiell was zu tun, dass wir aktuell einen Trend haben, dass insgesamt die Bundesregierung, ich nenne es jetzt mal, einen autoritären Staatsumbau betreibt und ganz viele Gelder und Mittel umwidmet aus unabhängigen, staatsunabhängigen Organisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen auf den Staat. Und was meine ich damit? Da beziehe ich mich darauf, dass die Asylverfahrensberatung, die unabhängige Asylverfahrensberatung, keine Mittel mehr erhalten soll ab 01.01.2027. Das ist aktuell noch Verhandlungsmasse zwischen CDU und SPD, aber der Plan ist, keine Mittel mehr, ja, für eine unabhängige Asylverfahrensberatung, die erst 2023 eingeführt wurde, keine Integrationskurse mehr. Man widmet die Gelder um auf das BAMF, auf die Behörde, und sagt, das neue GEAS sieht doch vor, eine unentgeltliche Rechtsauskunft. Ja, das ist neu. Also die Behörde, das BAMF, muss jetzt zukünftig unentgeltlich, kostenlos Asylsuchende informieren und eine Rechtsauskunft machen. Wohlgemerkt, eine Rechtsauskunft. Das ist keine Rechtsberatung. Das ist ein Unterschied. Rechtsberatung heißt auch, wir prüfen als unabhängige Organisation alle Möglichkeiten des Bleibens. Ja, und versuchen proaktiv, ja, Wege zu finden, wie jemand durch dieses Verfahren kommt. Das ist bei einer unentgeltlichen Rechtsauskunft durch die Behörde, die das Verfahren macht, nicht der Fall. Da wird man wahrscheinlich nur sehr basal informiert über das, was da passiert. Aber da sagt die Regierung, wir klären die Leute doch auf. Es braucht diese behördenunabhängige Asylberatung nicht mehr. Alle Gelder gestrichen, widmen wir alles auf den Staat um. Das ist, glaube ich, wirklich ein riesiges Problem, weil über diese Rechtsberatung im Endeffekt, das ist der Filter, wo Leute reinkommen und in Kontakt kommen mit Anwältinnen, was zukünftig viel, viel schwieriger wird, weil die Leute an den Flughäfen kaserniert sein werden, in diesen Sekundärmigrationszentren. Der Plan ist wirklich, die Leute sollen bloß nicht schnell verteilt werden auf die Kommunen. Ja, nur noch die, die wirklich ein inhaltliches Asylverfahren bekommen, die sollen auf Kommunen verteilt werden. Alle anderen bitte an einem Ort bleiben, mit de facto Haft oder Verlassungsverboten. Und an die Leute ranzukommen und die zu unterstützen, das wird enorm schwierig werden. Ja? Und da wird sich eine Zivilgesellschaft ganz anders aufstellen müssen. Da wird man ein bisschen vielleicht von Erfahrungen zehren können, die die bayerischen zivilgesellschaftlichen Strukturen mit diesen Ankerzentren gemacht haben. Das ist im Endeffekt eine ähnliche Struktur. Da hat der Bayerische Flüchtlingsrat und die Anwaltschaft dort schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Ist also nicht ganz neu, aber das wird jetzt im Endeffekt auf das ganze Bundesgebiet umgelegt. Ja? Ich habe jetzt nicht alle Aspekte dieses GAs behandelt. Man könnte da noch sehr viel mehr zu sagen. Es gibt auch Möglichkeiten der Inhaftierung von Kindern unter bestimmten Bedingungen. Die Rechte von Asylsuchenden sind viel, viel schmaler aufgestellt. Die haben viel weniger Möglichkeiten zu klagen zukünftig. Es gibt eine neue Krisenverordnung, die sagt, wenn ganz viele Leute nach Europa kommen, dann können wir die Standards noch mal mehr nach unten senken, wenn wir so eine Krise ja aktivieren. Es gibt viel, 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 viel mehr noch an Schlechtigkeit in diesen Regelungen. Es gibt ein paar wenige Verbesserungen, ja. Also insbesondere für Kinder und Jugendliche einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und zu Gesundheit. Das gilt aber nur für die, die wirklich ein Asylverfahren bekommen. Es gibt ein paar Verbesserungen bei Standards, ja, in Bezug auf eben Rechtsauskunft, in Bezug auf die Flüchtlingsanerkennung. Da gibt es ein paar Verbesserungen, aber die sind marginal, würde ich sagen, angesichts der massiven Verschärfungen, die wir da haben. Und da muss man wirklich sagen, das wird jetzt wirklich ein Schnitt ab Juni 2026. Da stellt sich Europa anders auf in der Asyl- und Migrationsfrage. Und da wird sich auch zivilgesellschaftliche Gegenwehr, Rechtskämpfe, anwaltliche Kämpfe, wissenschaftliche Auseinandersetzungen nochmal ganz anders aufstellen müssen. Und da habe ich auch noch nicht den Masterplan, sage ich ganz ehrlich. Man wird gucken müssen, wie sich das dynamisch implementiert. Ich bin da auch auf Impulse hier aus dem Plenum gespannt. Ich habe vieles nur anreißen können. Ich gehe gerne nochmal vertieft darauf ein, auf alle Fragen und hoffe, ich konnte es einigermaßen einfach erklären. Danke.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Zwischen Offenheit und Abschottung. Ein Vortrag des Juristen Maximilian Pichel am 26. März 2026 im Rahmen der Reihe Die Ausgrenzung vor unserem Auge von Aktion Bleiberecht, IZ3W und Our Voice.